Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Heute beginnen wir eine neue Ära sozusagen, nämlich die Ära des Liedes, des Wiener Liedes. Und dazu haben wir einen besonderen Gast in dieser Spezialfolge, Professor Herbert Zotti, den geschäftsführenden Vorsitzenden des Wiener Volksliedwerks. Was das alles genau heißt, darauf werden wir gleich zurückkommen. Und bevor es jetzt wirklich losgeht mit unserem Gespräch zu dritt, also heute werden die Fritzi und ich mit dem Herbert Zotti gemeinsam diese Podcast-Folge machen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für eure Unterstützung, via PayPal zum Beispiel und auch dafür, dass ihr unsere Folgen an Freundinnen und Freunde weiterempfehlt. Und wenn ihr was Süßes zum Podcast hören wollt, nein, nicht hören wollt, sondern kosten wollt, dann empfehlen wir auch euch auch heute, so, dass ich es rausbringe, im Webshop der Bäckerei Lechner einen Erzähl mir von Wienwürfel zu bestellen. Der Promocode ist Wien2021. So, nun aber zum musikalischen Teil dieses Podcasts, nämlich zu unseren Spezialfolgen über das Wiener Lied. Und ich sag mal ganz herzlich Servus, Herbert.
Hallo, Kirsti.
Servus, Herbert.
Und Servus, Fritzi.
Servus, Edith.
Erzähl mir von Wien.
Und vom Wiener Lied.
Und vom Wiener Lied, ja, wunderbar. Okay. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Also, wir haben schon gehört, heute sind wir zu dritt in diesem Podcast. Wir haben einen besonderen Gast, den Herbert Zotti, der geschäftsführender Vorsitzender des Wiener Volksliedwerks ist. Das klingt jetzt etwas sperrig und es wird eigentlich dem, was der Herbert alles über das Wiener Lied weiß, überhaupt nicht gerecht, denn er hat Ausstellungen kuratiert zu Wiener Dasein, er hat unzählige Dinge gemacht. Herbert, was hast du alles so gemacht in Bezug auf das Wiener Lied?
So genau weiß ich das nicht mehr, aber ich versuche es einmal zu rekapitulieren. Also bin seit 1990 Vorsitzender im Wiener Volksliedwerk, also 30 Jahre jetzt gut. Und in der Zeit haben wir unendlich viel gemacht. Ich bin ja da eigentlich hineingestolpert ein bisschen. Ich habe das ja, war nicht in meiner Lebensplanung vorgesehen, mich jemals mit Wiener Lied auseinanderzusetzen. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich habe dieses Jugendliche gehasst, ist vielleicht übertrieben, aber das hat mir überhaupt nichts bedeutet. Ich habe das sofort abgetan, wenn es im Radio gekommen ist. Und der Heinz Konrad hat sich ans Krankenbett gesetzt oder sowas. Das war mir einfach so zwider. Da haben wir gedacht, das geht dir nichts an. Und dann bin ich irgendwie durch historische Zufälle da hineingekommen. Eigentlich über Volkstanz und dann über Singen. Und dann zum Schluss bin ich im Wiener Volksliedwerk gelandet. Und da hat mir eine sehr gute Bekannte damals gesagt, hör dir das einmal an, geh mal da ins Fuchsenloch. Und so bin ich da hineingekommen. Das Fuchsenloch war damals ein Wirtshaus in Otterkring, das gibt es leider auch schon nicht mehr. Und das war so ein halbdunkler Raum und da waren zwei ziemlich alte Damen und ein auch ziemlich alter Herr, die haben da zu dritt irgendwas gemacht. Ich war zuerst also geschockt, ist auch übertrieben, aber jedenfalls nicht sehr amused. Bin aber dann drauf gekommen, das ist die berühmte Trude Malja und die Poldi Debeljak war, die da drin gesungen und gedudelt und gejodelt haben. Und der Peppi Mataschek hat auf der Harmonika dazu gespielt. Und das war eigentlich wirklich mein Einstieg. Wie das erste Mal dort war, habe ich noch nicht sehr viel empfunden. Aber ich bin dann noch einmal hingegangen und dann hat es mal angefangen, irgendwie zu gefallen. Dann habe ich auch schon bloß verstanden. Also, zumindest gekannt, so Wiedererkennung. Und das war sehr nett. Und dann bin ich irgendwann einmal süchtig geworden drauf. Die Musik ist sehr eigenartig. Für jüngere Leute, also es hat ein bisschen was mit Alter zu tun. Das heißt, man braucht gar nicht besonders enttäuscht sein, wenn man als 15-Jähriger mit dem Wiener Lied noch nicht rasend viel anfangen kann. Man wird eh von selbst älter, Gott sei Dank. Mhm. Dann kommt es irgendwann.
Okay, Fritz, wann ist dann die Idee gekommen zu dem Wernherrenfestival?
Das Wernherrenfestival ist entstanden aus einer Idee vom Stadtrat Mabo damals. Der Peter Mabo war Kulturstadtrat in Wien und im Jahr 2000 hat er gesagt, er will was fürs Wiener Lied machen. Und da hat es eine Ausschreibung gegeben von der Kulturabteilung. Und Wernherrn war ein Projekt davon. Es haben sich da ein paar beworben drum. Der Wien im Rosenstolz war damals auch dabei, also das Theater am Spittelberg und noch einige andere Initiativen. Und wir haben halt erklären müssen, was wir uns da vorstellen und wie wir uns das machen. Und da waren immer die Fragen, ist das auch schräg genug? Das war damals in den 2000 war das ganz wichtig, dass irgendwas schräg war. Und die Wiener Lieder sind halt alles Mögliche, schräg sind sie nicht. Und also jedenfalls haben wir uns dann irgendwie geeinigt und so ist das erst die Ehrenhain entstanden. Und ich bin dem Peter Maber wirklich dankbar, dass er dann geschaut hat, dass wir ein bisschen Geld bekommen dafür. Das Ehrenhain ist noch immer ein sehr preisgünstiges Festival für die Stadt. Aber so hat es eigentlich begonnen.
Ja, und man muss dazu sagen, warum wir jetzt gerade über das Wernherrn-Festival sprechen, ist, weil das Wernherrn-Festival jetzt mit der Nach-Corona-Kulturöffnung auch wirklich tatsächlich geplant beginnt. Und es sind insgesamt 11 Veranstaltungen, die die ganze Bandbreite des Wiener Lieds vorstellen, von wirklich heurigen Musik bis zu neu komponierten Wiener Liedern. Und das findet in der ganzen Stadt statt. Und das finden wir ganz großartig. Und das ist eigentlich auch der Anlass gewesen, warum wir den Herbert Zotti heute eingeladen haben. Aber du hast gesagt, das ist ein bisschen schräg. Was zeichnet denn jetzt eigentlich das Wiener Lied aus? Was ist das denn jetzt? Ist das ein Lied, das in Wien gespielt wird?
Oder das in Wien? Also es ist theoretisch gar nicht so leicht, das zu erklären. Volksmusik. Das erklärt jetzt auch noch nicht wirklich viel. Aber es ist eine Musik, die entstanden ist aus allen möglichen Quellen, zeitmäßig ungefähr ab 1825 oder 1830, so Größenordnung. Es hat natürlich Vorläufer gegeben, das waren die Bänkelsänger, das waren die Leiermänner, die Harfenisten, das ist die eine Quelle, die andere Quelle ist das Volkslied. Also Wien war ja um 1820 wirklich relativ klein, also mit irgendwelchen 220, 240.000 Einwohnern. Und also ein Zehntel von dann und um die Jahrhundertwende, die nachfolgende. Und deswegen war sehr viel Land, also das Land ist ja Ottakring gerade, wo ich jetzt sitze, da hat es eigentlich hauptsächlich Weinberge gegeben und sonst ganz wenig an Häusern. Man hat dort das, was man dann viel später in der Romantik als Volkslieder bezeichnet hat, oder so rückblickend, hat man dort gesungen. Also relativ einfache Dinge, die vom Wandlerlied herkommen, deswegen ganz wichtig fürs Wiener Lied ist der Dreivierteltakt. Das haben viele überhaupt noch nicht kapiert.
Verschleppter?
In fast allen auch Verschleppter unter Umständen. Aber in den älteren Wiener Liedern passiert der Dreivierteltakt immer irgendwo, entweder im Refrain oder im ganzen Lied oder sonst irgendwie, außer bei den heurigen Märschen. Das ist eine andere Geschichte. Also Märsche im Dreivierteltakt sind relativ schwer zu marschieren. Wobei die österreichischen
Märsche halt dann einfach tanzen, oder?
Ist auch ein Radetzky-Marsch nicht wirklich zum Marschieren geeignet, zum Flotten. Vor allem das Trio dann, das Dinnerlied, das geht sowieso nicht. Jedenfalls, die Quellen, habe ich gesagt, das war so die Bänkelsänger, die Leiermänner, die Volkslieder, die, was man damals als Küchenlieder bezeichnet hat, also die Vorläufer der Schlager der heutigen, wo so Liebe und missglückte Liebe und in jeder Form besungen worden sind. Dann eine Quelle ist natürlich das Theaterlied in Wien, ganz wichtig.
Also was ist das, ein Couplet oder Nestroy oder was ist ein Theaterlied? Genau.
Das ist eine spezielle Form, also die immer immer auf den gleichen Refrain eine Strophe wieder, eine andere Strophe kommt, die dann durch den Refrain, der zwar textlich immer gleich bleibt, aber immer ganz anderes Licht bekommt. Also Couplet von Couplet abschneiden. Aber das hat ganz normale Theaterlieder auch gegeben, wie kommt denn Vogel geflogen, ist übrigens auch ein Theaterlied oder wer ein Geld hat oder alle diese Dinge. Also viele Lieder aus der Wiener Volkskomödie sind dann eigentlich auch im Wiener Lied gelandet, beziehungsweise vom Typ her im Wiener Lied gelandet. Dann ist natürlich der Franz Schubert und diese Musikrichtung total wichtig, also auch die Wiener Klassik und die Wiener Romantik. Das unterscheidet das Wiener Lied sehr stark von den normalen Volksliedern. Also hier waren sehr viele Komponisten, also ausgebildete und gebildete und sehr tolle Komponisten auch am Werk. Also nicht Amateure oder so, die irgendwelche auch netten Vierzeiler-Melodien erfunden haben, aber da waren wirklich tolle Leute, muss man sagen.
Also das heißt, das Wiener Lied ist nicht nur eigentlich aus dem Volksmund entstanden, sondern da war wirklich ein Konzept dahinter, teilweise auch.
Es waren wahrscheinlich viele Konzepte dahinter, ja. Aber es hat so ein paar Auslöser gegeben. Um die Zeit, also um 1820, 30, waren ganz wichtig die Nationalsänger, die sogenannten. Das waren also die Tiroler hauptsächlich, das angefangen hat das mit den Zillertalern. Die haben zuerst als Wanderhändler mal gearbeitet und hat Handschuhe verkauft und haben dazu gesungen, oft um Publikum anzulocken. Und man hat dann eigentlich gemerkt, dass man mit dem Singen mehr Geld verdient als mit diesem ganzen Handschuhverkauf. Die Tiroler Gruppen sind dann wirklich in den 1820er, 30er, 40er, 50er Jahren quer durch Europa und bis nach Amerika gezogen und haben dort diese Lieder. Die sind aber nicht irgendwo auftreten auf der Straße oder sonst wo, sondern in tollen Theatern. Die sind vom König in England aufgetreten und vom amerikanischen Präsidenten und alles Mögliche. Also das war also nicht irgend so ein Dingsbums.
Also das waren nicht nur Schützenjäger, sondern das waren auch Ordenjäger.
Wenn man so will, das waren Volkssängergesellschaften, die ein fixes Programm gespielt haben im Theater oder in irgendeinem nobleren Etablissement, also die weit über diesen Wiener Bettelmusikanten angesiedelt waren, also die Leiermänner und Nissen, das waren im Grunde Bettelmusikanten. Und die haben also einen ganz anderen Status gehabt und um 1830 herum hat dann der Johann Baptist Moser Volkssängergesellschaften gegründet fürs Wiener Lied, also wirklich wienerische Volkssängergesellschaften, nicht mehr diese Nationalsänger und Alpensänger und wie sie alle geheißen haben, die dann, übrigens, die Wiener haben das jetzt nicht nachgemacht, die haben ja gemerkt, man kann gut Geld verdienen mit diesen Tiroler-Dingern, haben sich dann in irgendwelche Fantasietrachten gesteckt und sind dann genauso Alpinsingen gegangen.
Mhm. Das war ist das auch so wie jetzt? Ganz wichtiger wie jetzt zum Beispiel diese Mozart-Leute, die am Stephansplatz rumstehen und irgendwie Touristen
anwerben. Ich kann mir nicht vorstellen, wir singen die ja Gott sei Dank nicht, diese
Mozart-Leute. Aber bald.
Die verkaufen ja nur irgendwelche Tickets für, gut, das ist ein anderes Kapitel, der Tourismus, den wollen wir jetzt nicht auch noch beleuchten. Und das zeigt, dass man sich da gegenseitig antut auf der ganzen Welt, nicht, dass man irgendwas
ja, aber hat das nicht schon was mit Tourismus zu tun, im weitesten Sinn?
Jetzt, also dann viel später schon, von der Gründung her nicht, weil der Tourismus im 1820 oder 30 ja noch nicht besonders ausgeprägt war. Der Tourismus kommt eigentlich in größerer Menge erst für das Volk und wir reden hier, deswegen habe ich gesagt, urbanes Volkslied. Es ist auch ein Lied für das Volk, also eher für das Kleinbürgertum und so. Nicht für die Adeligen und nicht für die Großindustriellen, die waren nie die großen Fans der Wiener Lieder.
Ja, aber Herbert, entschuldige Frage, es war doch damals eben in der ersten oder in der Mitte des 19. Jahrhunderts auch so, dass man viel mehr gesungen hat.
Das hat man natürlich, mangels anderer Unterhaltungsmöglichkeiten auch. Ne?
Ja, also ja. Dafür war es ja wahrscheinlich, ich meine, der Schubert, braucht man ja nur denken an diese ganzen Salons und so weiter. Dafür wird er ja das auch geschrieben haben, nehme ich an. Ne?
Der Schubert, ja, aber in den Salons haben sicherlich kaum heurigen Sänger gesungen, also keine Wiener Liedsänger gesungen.
Nein, aber ich meine, das Kunstlied.
Das hat es natürlich schon gegeben. Es hat auch eine Ausnahme gegeben im alpinen Gesang. Es hat einen Zitherspieler gegeben, den Alexander Baumann. Der hat ländliche Lieder geschrieben und dazu Zither gespielt. Und der war unheimlich gern gesehen in den Salons. Der ist so um 1840 1850 ist er gestorben, etwa. Und der hat auch der Theaterstücke auch geschrieben, so ländliche Bauerntheaterstücke, wie das Versprechen hinterm Herd oder sowas. Und hat auch Lieder geschrieben, die heute noch immer ganz bekannt sind und die jeder Steirer zum Beispiel glaubt, das ist ein Steirerlied oder jeder Kärntner glaubt, das sind Kärntner Lieder. Also zum Beispiel die Pfeiferlburen vom Grundlsee hat er geschrieben. Wir sagen die zwei Pfeiferlburen. Oder den Ausseer-Postillon oder der traurige Bur. Also eine ganze Menge Lieder sind da in Wien komponiert worden für diese auch Soireen und für diese Salons, die dann aufs Land gewandert sind und wo die alle glauben, das ist eh ein ländliches Lied. Es ist auch ein ländliches Lied. Beim Heurigen dann auch, aber beim Wirtshaus. Beim Heurigen waren einfach Musikanten, die nicht angestellt waren, die einfach hinkommen sind und die dort gesungen und gespielt haben. Das war sicherlich am Anfang so. Wobei man den heurigen Besuch ja halt auch nicht so, damals nicht so sehen darf, wie das heute ist, dass man jeden Tag der Woche zum Heurigen erinnern kann, weil man etwas Geld hat und das, der typische
oder wenn offen
Heurigenbesuch
ist.
um 18:30 Uhr war so, dass man am Sonntag, weil das war der einzige arbeitsfreie Tag, am Sonntag in die Kirche gegangen ist. Und nach der Kirche, um 10:30 oder 11 ist man dann zu Fuß aus der Stadt rausgewandert vor die Lina, also vor den Gürtel, weil da das Essen und das Trinken wesentlich billiger war durch diese Verzehrsteuer.
Da gibt es eine ganz interessante Folge von Erzähl mir von Wien darüber, über den Linienwall vor kurzem, genau.
Ich kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, ihr habt alles ja schon erzählt.
Nein. Jetzt mit dieser Folge wird alles mit allem verbunden.
Nein, natürlich ist alles mit allem verbunden. Und dann war es einfach so, dass man, wenn es zu dämmern angefangen hat, zu Fuß wieder angegangen ist, weil da hat man 1,5 Stunden gebraucht, bis man wieder in der Stadt war. Und die Straßenbeleuchtung in Wien war ja zu dieser Zeit auch durchaus elend, so um 18:30 Uhr noch. Um 1900 war das da alles ganz anders, wie es Gaslicht gegeben hat und so, war das schon wesentlich besser. Aber um die Zeit, wo, also in diesen Gründungszeiten des Wiener Lieds, war es anders. Also, das Biotop war das Wirtshaus. Und der Johann Baptist Moser hat als erstes eben auch fixe Programme angeboten im Wirtshaus. Da hat er gewusst, eine Stunde spüle ich jetzt von da bis da und das kostet ein paar Kreuzer und das kann ich mir jetzt anhören gehen. Also nicht so wie die Leiermänner, es gibt ja den berühmten Nachtigall da, in welchem war das? Einem Reiter Raimund Stücke, wo der halt einfach ins Wirtshaus geht dort und dort spült. Also und so lange, bis ihn die Leute eigentlich rausschmeißen, ne? Dass er ein bisschen dann auf die Nerven geht. Und dann kriegt er halt auf sein Teller ein paar Kreuzer hingeschmissen und das war's. Also es waren wirkliche Bettlermusikanten vorher. Nach dem Johann Baptist Moser waren das wirklich Musiker.
Unterhaltungskünstler quasi.
Haben wirklich einen Statuswechsel damit vollzogen.
Und haben die dann, entschuldige, vom heurigen Besitzer, sind die entlohnt worden oder sind die nur immer gegangen und haben abkassiert?
Die haben abkassiert lang. Also dieses mit dem Aufgeld beim Heurigen, also da, dass sie ein kleines Fixum bekommen und den Rest sich dazu verdienen durch Trinkgeld, das ist eine relativ junge Entwicklung noch. Also das ist ziemlich später gekommen. Ich weiß gar nicht genau, wie das heute ist, aber ich nehme an, dass das ist heute bei den meisten Heurigen, wo noch gespielt wird, und es ist eh traurig genug, die Entwicklung da, weil so wenig gespielt wird bei den Heurigen, Live-Musik, dass die auch ein ganz kleines Fixum kriegen oder ein ziemlich kleines Fixum und dann halt Trinkgeld einsammeln. Mhm. Was die heutigen Heurigenbesucher durchaus lästig empfinden, weil sie eben auch nicht gewohnt sind, dass wer für Absammeln musiziert. Außerdem wird in Wien eher an jeder Ecke abgesammelt von irgendwelchen anderen Häusern. Ja. Also man kann ja schwer in Wien gehen, ohne irgendwie abgesammelt zu werden. Und dann kommt das an und dann geht man zum Heurigen, bis wir Ruhe haben und dann kommt man wieder absammeln. Also das ist wirklich schwer für diese Leute, muss man sagen. Aber das Fixum, dieses Aufgeld war dann schon eine gewisse Hilfe. Und aber zuerst war eben das Biotop wirklich das Wirtshaus und Heuriger. Dann waren es auch in Theatern, also der Johann Fürst, einer dieser ersten Väter, hat ja auch ein eigenes Theater gehabt, das Fürsttheater im Prater. Und der hat dann eigentlich schon, das war dann der Übergang zu einer Bühnenshow mehr oder weniger, also wo die Musikanten dann nicht mehr auf der Pavlatschen gesessen sind, sondern eine wirkliche Bühne gehabt haben und die Leute zugehört haben, wenn die gespielt haben, was ja beim Heurigen nicht unbedingt typisch ist. Im Wirtshaus war das schon typisch dann bei diesen Vorführungen der Volkssänger. Außerdem hat es im Wirtshaus immer ein Klavier gegeben, dann im Biedermeier. Deswegen war das ursprüngliche Begleitinstrument der Wiener Musik war das Klavier. Mhm. Das wird heute auch vielfach nicht mehr beachtet. Also viele glauben, dass die Kontragitarre und die Schrammelharmonika das Originalinstrument für die Wiener Musikbegleitung. Das ist halt einfach nicht wahr. Schon deswegen nicht, weil die beiden Instrumente erst in den 1850er und 60er Jahren erfunden worden sind. Mhm. Deswegen können sie schon gar nicht dabei gewesen sein. Gut. Ja, wo waren wir stehen geblieben?
Und auf der Bühne?
Was macht die Musik aus? Da waren wir immer langzeitiger.
Wenn wir vielleicht zurückkommen nur auf die Bühne, weil du sagst, das hat sich so entwickelt. Da hat es ja dann schon gegeben Leute, die wirklich sehr bekannt oder die.
Das war so ab 1840 hat es gegeben diese Bühnenkultur, und es hat eine zweite Entwicklung noch gegeben, dass die Theatersänger und Theatersängerinnen sehr häufig nach ihren Theateraufführungen dann zu den Wirtshäusern oder zu den Heurigen gegangen sind und dort weitergesungen haben. Und deswegen gibt es diese Beeinflussung vom Theater her zur Wiener Musik immer sehr stark. Also es haben sehr viele Schauspieler immer Wiener Lieder gesungen, was ja heute auch noch so ist, und das funktioniert ja beim vielen auch sehr gut. Es gibt auch Opernsänger, die Wiener Lieder singen, aber das ist wieder weniger erfreulich für die meisten. Also.
Aha, das ist aber sehr
gut. Realisieren.
Finde ich sehr gut, den Einwand.
Ja. Wieso, Fritzi?
Ganz einfach so, weil wir die mit ausgebildeter Stimme und
Gestütze, weil das nicht original ist.
Und Bauchstütze einfach. Das Volk, also ein normaler Sänger, singt anders. Es hat übrigens den Begriff der Natursänger auch gegeben, weil viele dieser Wiener Liedsänger, die wir sind, das waren schon mehr oder weniger ausgebildete Sänger, aber eben keine Opernsänger. Die haben schon gewusst, wie man mit der Stimme umgeht und so. Dann hat es aber auch viele sogenannte Natursänger gegeben, die einfach so gesungen haben und eine gute Stimme gehabt haben. Das waren vor allem die Fiaker, die ihre Herrschaften zu den Heurigen geführt haben, vor allem oder die Waldschnepfe da in Dornbach oder was.
Da genau, darüber, ich wollte gerade sagen, die Waldschnepfe, über die haben wir mal auch schon mal gesprochen, und dass da auch die Fiakermilli aufgetreten ist und der Herr Bratfisch und
Herr Bratfisch
war der Fiaker.
Bratfisch hat aber eher gepfiffen, oder?
Nein, der hat sehr toll. Ich habe ziemlich viele Wiener Lieder gewidmet, sogar persönlich. Wir haben ja einen Haufen Notenblätter da, wo er am Titelbild drauf ist und dann
gewidmet. Wirklich? Ja. Man muss sagen, im Wiener Volkslied gibt es auch ein tolles.
Er hat eine gute Werbung gehabt, ne? durch den Kompens Rudolf, einfach eine sehr gute.
Aber die Fiakermilli war ja schon ein bisschen anrüchig fast, oder? Oder die Antonie Mansfeld zum Beispiel?
Natürlich, Frauen sind ja immer ein bisschen anrüchig, wenn sie singen.
Damals kann man das schon sagen.
War bis 1870 Frauen verboten aufzutreten.
Bis 1870 war es
Frauen verboten. Im Wiener-Lied-Bereich.
Und noch dazu in Männerkleidung.
Ab 1870 ist es dann erlaubt worden, eben in Männerkleidung, erst ab 21 Jahre und bis maximal 23 Uhr durften sie.
Das ist ja fast wie eine Corona-Lockdown-Bestimmung.
Ja, die Männerkleidung war es eigentlich. Die Vorschrift war ja, dass sie in einem schwarzen, hochgeschlossenen Kleid auftreten. Also ganz seriös, nur sie die Jackermilli darüber hinweggesetzt. Die ist einfach in seinem sehr kessen Reiterkostüm aufgetreten. Es hat offensichtlich niemand gestört oder es ist nicht angezeigt worden oder sonst was dafür. Aber sie ist eher die Ausnahme. Also wenn man die anderen anschaut, so die Anna Ulke oder sowas, die haben wirklich diese hochgeschlossenen Kleider. Und diese Damen haben ja häufig auch ziemlich schlüpfrige Lieder gesungen, was sich natürlich in so einem strengen Kostüm besonders gut macht.
Und die Herren haben auch schlüpfrige Lieder gesungen oder nur die Damen?
Ja, die haben zugehört.
Bei den Herren war es normal, die haben schon auch schlüpfrige Lieder gesungen. Wobei dieser Johann Baptist Moser, der eingangs erwähnte, war sehr darauf bedacht, dass man das Wiener Lied frei macht von diesen zotigen Liedern von dieser Derberotik. Das haben die Leute sehr, sehr begrüßt, aber nach 10 Jahren war dann der Schutzfahrt wieder nicht. Und dann ist die Erotik auch wieder zurückgekehrt in Wiener Lied.
Ja gut, und es hat ja auch die Spittelberg-Lieder gegeben, die man dann sehr lang unter Verschluss gehalten hat. Und ja, die schon
heute noch unter Verschluss.
Was sind die Spittelberg-Lieder?
Die Spittelberg-Lieder, ja.
Was ist das?
Die sind schon
eine Sammlung, die der Emil Karl Blümel 1906 oder 1904, also Anfang des 20. Jahrhunderts rausgebracht hat. In einer Sammlung, also erotische Lieder aus Wien, die da steht dann drauf, nur für Gelehrte. Also,
na bitte.
Es ist ungefähr so, wie Beate Use ja anfangen, nicht nur, ja.
Nur für
medizinische oder so. Also okay. Natürlich, also diese Lieder sind dann schon bekannt geworden. Dann gibt es ja noch das Buch vom Schiedrowitz über die erotischen Lieder. Es gibt diese Abteilung schon, aber die ist auch nicht sehr groß gefeiert worden, muss man sagen. Also nicht. Die Volkssänger und Wiener Liedsänger haben das also eher so nach Mitternacht gesungen, halt, dann so im kleinen Kreis, aber nicht offen auf der Bühne normalerweise. Das, also die wirklich.
Wann würdest du sagen, war die Hochzeit des Wiener Lieds? War das so um so spätes 19. Jahrhundert oder war das später? Oder?
Also
Wie bitte?
der dritten Welle. Also dieses Wiener Lied hat auch zwischen sehr florierend und eigentlich schon abgestorben und tot gesagt und dann kommen wieder Retter. Also die erste große Welle sicher so um 1870 herum. So grob Ringstraßenzeit, Weltausstellung, Börsenpleite. Also das ist das eine. Und es gibt auch immer Entwicklungen, die das sehr stark beeinflussen, weil die Unterhaltungskultur ändert sich ja unheimlich rasch. Das nimmt man so nicht vor. Man denkt, es gibt ja die Lesung. Aber wenn man schaut, diese erste Wirtshaus-Singkultur, und dann kommen die Bühnen und dann wandert das Wiener Lied ins Kabarett und in die Revuen und in alle diese Dinge. Und wir finden dann sehr viele Programme, so 1870, 1880, 1890, wo dann eben eine Vorführung der Laterna Magica und dann kommen die Äquilibristen und dann kommt der Wiener Liedsänger und dann kommen zwei Jodlerinnen aus der Steiermark und so. Also das wird dann eingebaut in große Programme, so ein bisschen mit Binnenexotik, wenn man so will, das Wiener Lied. Aber so reine Wiener Liedabende, die gibt es auch, aber für ein sehr spezielles Publikum. Die normalen Leute haben dann schon sehr genossen, eine sehr große Abwechslung in dieser Unterhaltungskultur. Nach 1900 hat es dann diese großen Vergnügungspark gegeben, also einen großen Venedig in Wien. Es hat ja um die Weltausstellung schon andere sehr riesige Vergnügungsparks gegeben, wie den Dreher Park oder sowas. Vielleicht habt ihr auch schon was drüber gemacht.
Über den Dreherberg? Na, freilich.
Ja, klar, muss ja so
Und
sein. Also,
genau.
es ist eine Reihe großer Tanzetablissements gegeben, wo auch gesungen worden ist. Und dann hat es eben noch diese Vaterlandschaft gegeben, Venedig in Wien, wo äußerst viel musiziert worden ist. Und das war auch eine der Wellen, der Hochwellen der Wiener Musik. Obwohl da schon immer wieder ganz andere Sachen, ganz andere Musikstile auch dabei waren. Das Wiener Lied ist ja auch nicht immer so geblieben, wie es war. Es kommen dann alle Moderichtungen der Musik hinein. Es kommt dann der Schimmi und Foxtrott und der Tango ins Wiener Lied. Und dann viel später der Jazz und der
Genau.
Blues, der Odina, Neuwirth oder sowas. Also man kann nicht sagen, es war so und es war bis dann so. Das sind äußerst fließende Übergänge immer von. Man hat gern Geschichte so bis daher. Das brauche ich nicht erzählen. Das heißt, historisch sehr gut. Deswegen, aber man hätte es lieber, wenn es bis 1870 so gewesen wäre, ab 70 bis 90. Ist aber leider nicht. Also es ist immer alles gleichzeitig. Und
Das,
ja.
ja. Ja, aber das ist schon mal eine sehr gute, das ist schon mal ein sehr guter, ein Ende eines ersten Aktes, sagen wir mal so, über die Geschichte des Wiener Lieds. Und in unserer nächsten Erzähl mir von Wien Folge werden wir euch noch ein bisschen mehr etwas über die Themen des Wiener Lieds erzählen. Wir haben es ja heute schon kurz angesprochen. Wenn ihr die Original, also wenn ihr originale Wiener Lieder hören wollt, nämlich in ihrer ganzen Bandbreite, dann empfehlen wir euch, das Wernherrn-Festival zu besuchen. Das beginnt jetzt mit dem 19. Mai und es dauert bis zum 4. Juli 2021. Karten gibt es auf www.wernherrn.at. Und ja, das Tolle ist, dass es auch an unterschiedlichen Orten stattfindet, wie zum Beispiel eben Heurigen oder in den Weinbergen oder eben auch im Bockkeller, von dem wir jetzt auch vielleicht in der nächsten Folge noch was hören werden. Ich wünsche
Übrigens
euch,
auch der
ja,
Hofburgkapelle,
auch
die
in der
kein Wiener kennt
Hofburgkapelle,
eigentlich.
die kein
Da
Wiener kennt. Genau.
draußen.
Ja, na, vielleicht erfahren wir auch über die Hofburgkapelle noch mal mehr an anderer Stelle. Für heute möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken bei dir, Herbert, bei dir, Fritzi. Ich wünsche euch beiden einen schönen Nachmittag. Wernherrn könnt ihr auch die Wien auf den Spotify-Playlists von Wernherrn, die ihr in den Shownotes findet. Hört euch das an und ich sage für heute mal Servus, Herbert und Servus, Fritzi.
Servus Herbert, Servus Edith.
Ja. Wiedersehen. Ja.
Bis auf Wiederhören, genau. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.